So, die Reihen haben sich ein bisschen gelichtet. Aber schön, dass ihr noch dabei seid bei unserem zweiten Teil. Heute Nachmittag soll es ein bisschen darum gehen, dieses Thema Angst zu vertiefen und nochmal so auch dafür tiefer in die Bibel reinzuschauen. Da wird sich auch manchmal ein bisschen was wiederholen, aber es wird halt eben auch nochmal vertieft. Es geht um das Thema Keine Angst vor der Angst, Teil 2. Habe ich es jetzt einfach mal nur auf den Zetteln genannt. Wenn ihr die Zettel in der Mitte so faltet, dann habt ihr die richtige Reihenfolge von den Punkten. Dann könnt ihr das so aufklappen wie, naja, wie ein Buch mit einer Seite oder zwei Seiten. Ja, wenn ihr dann vorne das Thema habt, dann sind die Punkte in der richtigen Reihenfolge. Und ich weiß, das sieht jetzt so ein bisschen wie Arbeit aus. Ein bisschen ist es auch Arbeit, aber ich hoffe, dass ihr gar nicht merkt, dass ihr arbeitet. Aber das sieht natürlich ein bisschen wie Arbeit aus. Das sieht so ein bisschen wie Schule aus und das um 14 Uhr. Ihr seid echt herausgefordert nach so einem guten Essen. Und also nehmt euch auch gerne zwischendurch noch Kaffee nach. Mich stört das nicht, wenn ihr zwischendurch aufsteht. Keine Angst vor der Angst. Ich habe neulich eine Postkarte geschenkt bekommen. Die hätte ich euch vielleicht mal abfotografieren sollen. Da steht drauf, so eine ganz dunkle, und dann steht in Rot drauf, ich habe etwas gegen Angst, Punkt. Gott. Und das fand ich so genial, diesen Spruch. Da musste ich erst mal länger drüber nachdenken. Ich habe etwas gegen Angst. Das meint ja erstmal so ganz, ich habe was dagegen. Also ich bin einfach gegen Angst. Und ich meine, wer von uns ist nicht auch gegen Angst? Aber bei Gott ist es nicht nur so, dass er ein Feind der Angst ist, sondern es ist auch noch so, dass er Mittel hat, Gegenmittel, gegen die Angst, um sie zu bewältigen. Gott hat was gegen Angst. Und darum soll es heute Nachmittag noch mehr so gehen, dass wir noch mehr so in die Bibel reinschauen, diesen ganzen Vorspann, was ist Angst und so weiter. Das haben wir ja heute Morgen schon gehabt. Jetzt wollen wir wirklich noch mal genau gucken, was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Angst, ergänzend zu dem, was heute Morgen schon kam. Ich habe euch trotzdem am Anfang noch mal eine Definition aufgeschrieben, weil die ja heute Morgen nicht kam. Weil ich dachte, sonst ist der Zettel irgendwie nicht vollständig, weil von heute Morgen habt ihr keinen Zettel. Eine Definition, da gibt es unterschiedlichste Definitionen. Und je nachdem, wer so eine Definition macht, fällt die dann auch immer ein bisschen anders aus. Aber hier ist eine Definition, die ich gefunden habe oder gemischt habe aus zwei Definitionen. Angst ist ein Grundgefühl. Das heißt, es ist etwas, was wirklich jeden Menschen betrifft. Angst ist ein Grundgefühl, das sich als Beklemmung und Bedrückung äußert in Situationen, die man als bedrohlich empfindet. Also Beklemmung, Bedrückung, da haben wir wieder dieses enge Bedrängnis in Situationen, die man als bedrohlich empfindet. Und da steckt ja auch schon wieder dieses drin, naja, der eine findet das eine, empfindet das als bedrohlich und der andere das andere. Oder der eine empfindet das als viel bedrohlicher als dieselbe Person, die gleiche Situation, weil das sich ja in unserem Kopf irgendwie abspielt erstmal und erst dann sich in den Gefühlen äußert. Und ich habe euch am Anfang mal eine Geschichte mitgebracht. Die ist jetzt mal nicht aus der Bibel. Hinter kommt auch noch eine Geschichte aus der Bibel. Aber am Anfang habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Und nachdem ihr das heute Morgen gehört habt, könnt ihr vielleicht die Fragen zu der Geschichte noch mal viel besser beantworten. Und zwar heißt die Geschichte Der große Platsch. Das ist ein Kinderbuch. Und ich liebe Kinderbücher. Ich finde, die bringen das immer so auf den Punkt. Mit wenig Wörtern ganz viel ausgesagt. Und dann noch Bilder dazu. Gut, das sind jetzt ein bisschen spezielle Bilder, hätte ich mir anders gewünscht. Ich hatte das, ursprünglich ist das ein Märchen, das hatte ich mal in einem Buch gelesen und habe gedacht, Mensch, vielleicht gibt es da ja Bilder zu. Und als ich danach suchte, fand ich dieses Bilderbuch und habe es mir dann bei eBay ersteigert. Und dann haben wir es abfotografiert, mein Mann und ich, und haben dann, könnt ihr das dann gleich in der Präsentation sehen. Der große Platsch. Ich lese euch diese Geschichte jetzt mal vor und ihr seht die Bilder dann dazu. Und achtet mal bei der Geschichte darauf, was kann man aus dieser Geschichte über die Angst lernen? Und wenn ihr das so von heute Morgen noch so im Hinterkopf habt, fällt euch das noch leichter. Und dann achtet mal darauf, was kann man zum Thema Angstbewältigung aus dieser Geschichte lernen? Also wie man die Angst bewältigt. Einmal, wie ist Angst, wie entwickelt sich Angst? Was kann man über Angst lernen und was kann man über Angstbewältigung lernen? Und dann sollt ihr das nachher so in so kleinen Gruppen, sollt ihr euch mal zu 4, zu 5 zusammentun und da mal drüber austauschen und dann tragen wir das nachher mal zusammen. Also, ich lese euch die Geschichte mal vor, die Geschichte vom großen Platsch. Am Ufer eines Sees stand ein Wäldchen mit Quittenbäumen. Dort lebten 6 Kaninchen. Eines Tages machte etwas im Wäldchen Platsch. Da erschraken die Kaninchen und liefen davon. Ein Fuchs, der sie flüchten sah, fragte: Wovor lauft ihr davon? Die Kaninchen antworteten: Der große Platsch ist gekommen. Da erschrak der Fuchs und floh mit ihnen. Dann sah der Affe den Fuchs, der hinter den Kaninchen herrannte und fragte: Wovor lauft ihr davon? Der Fuchs und die Kaninchen antworteten: Der große Platsch ist gekommen. Da erschrak der Affe und flüchtete mit ihnen. Dann erzählte der Affe dem Wolf vom großen Platsch. Der sagte es der Giraffe, die berichtete es dem Nashorn, das erzählte es dem Elefanten, der sagte es dem Bären, der berichtete es dem Leoparden, der erzählte es dem Tiger. So lief ein Tier hinter dem anderen vor dem großen Platsch davon. Alle rannten mit gesenktem Kopf und je schneller sie rannten, umso größer wurde ihre Angst. Schließlich kamen sie an den Fuß eines Berges. Dort lebte der große Löwe mit der mächtigen Mähne. Als er die Tiere flüchten sah, fragte er sie: Wovor rennt ihr davon? Ihr habt doch Nägel und Klauen und Hörner und Rüssel und Hufe und Zähne, um euch zu verteidigen. Was macht euch so große Angst? Der große Platsch ist gekommen, antworteten alle im Chor. Was ist das, der große Platsch? Fragte der Löwe mit der mächtigen Mähne. Das wissen wir nicht, antworteten die Tiere, ohne stehen zu bleiben. Halt! Hört auf, davon zu rennen! Bleibt doch stehen! Wer hat euch gesagt, dass der große Platsch gekommen ist? Fragte der Löwe mit der mächtigen Mähne. Der Leopard hat es gesagt, sagte der Tiger, der Letzte in der Reihe war. Also stellte der Löwe mit der mächtigen Mähne dem Leoparden dieselbe Frage. Der Bär hat es gesagt, antwortete der Leopard. Und der Bär rief: Der Elefant hat es gesagt. Und der sagte: Das Nashorn hat es gesagt. Und das Nashorn erzählte: Die Giraffe hat es gesagt. Und die Giraffe meinte: Der Wolf hat es gesagt. Und der behauptete: Der Affe hat es gesagt. Und der entgegnete: Der Fuchs hat es gesagt. Und schließlich rief der Fuchs aus: Die Kaninchen haben gesagt, dass der große Platsch gekommen ist. Also fragte der Löwe mit der mächtigen Mähne die Kaninchen: Was ist der große Platsch? Und die Kaninchen antworteten: Den schrecklichen Platsch haben wir im Wäldchen mit den Quittenbäumen gehört. Komm mit und wir zeigen euch, was das ist. Die Kaninchen führten den Löwen und alle Tiere zum Wäldchen mit den Quittenbäumen am Ufer des Sees. Hier haben wir den großen Platsch gehört, riefen sie im Chor. In diesem Augenblick fiel eine reife Quitte von einem Ast direkt in den See und machte dabei einen ungeheuren, ohrenbetäubenden, schrecklichen Platsch. Der Löwe mit der mächtigen Mähne schmunzelte und sagte ruhig: Eine Quitte ist ins Wasser gefallen. Da hat es Platsch gemacht. Wollt ihr nicht wieder davonlaufen? Da lachten die Tiere und atmeten erleichtert auf. Aber den Kaninchen wurde von nun an nicht mehr allzu viel geglaubt. So, das ist die Geschichte anhand eines tibetanischen Märchens, die Geschichte vom großen Platsch. Und was können wir aus dieser Geschichte lernen über Angst und über Angstbewältigung? Tauscht euch einfach mal so 5 Minuten in diesen Gruppen aus und ich gehe mal so ein bisschen rum und höre, was ihr so sagt und trage das dann mal hier vorne zusammen, okay? Einfach mal so 5 Minuten austauschen. Legt direkt los, macht keine Pause. Was lernt man über Angst? So, ich unterbreche mal eure Gesprächsrunden. Man kann da ganz viel rausfinden aus dieser Geschichte. Es war jetzt für mich doch ein bisschen schwierig beim Rumgehen akustisch so zu hören, was ihr so redet, vor allen Dingen, weil ihr mal leiser wurdet, wenn ich kam, was ich verstehe. Von daher tragen wir es vielleicht doch mal von hier vorne so ein bisschen zusammen und einer traut sich einfach mal laut was zu sagen. Was kann man hier aus dieser Geschichte über Angst lernen? Lydia, ja.
Also wir haben hier mehrere Sachen zusammengetragen.
Ja, ist, Angst ist ansteckend, genau.
Und dass sie dann auch, weitergegeben wird, größer werden kann.
Sie wird größer.
Und wenn man auch überlegt, auf wen man hört, beziehungsweise hinter wem man herrennt.
Ja, genau, gucken, von wem kommt das und höre ich auf den, lasse ich mich von dem beeinflussen.
Ja, und die Cousine hat noch einen ganz tollen, da hieß es Löwe und Lamm, auch so wie unser Herr Jesu.
Wow. Okay, wow. Ja, Jesus wird ja auch als Löwe bezeichnet, das stimmt. Ja.
Also auf den Löwen übertragen. Der Löwe hat die Situation übertragen.
Ja.
Der Hirte, die hat unser Jesus.
Ja, der hatte die im Griff, die Situation. Ja.
Ist auch Corona eingefallen, oder auch alle ängstlich hin und her. Und jetzt hat es mir aufgefallen, dass wenn die Emotion mit dabei ist, zwar nicht bei Kaninchen extrem, aber nur einfach überlegt, also vor dem Fremden Angst zu haben, weil es war ja eigentlich nur ein fremdes Geräusch. Und dann hat einer gesagt,
oh, genau. Also es war nur ein fremdes Geräusch und das verunsichert natürlich. Aber anstatt dem mal auf den Grund zu gehen, lässt man den Gefühlen freien Lauf und steckt die anderen noch mit an. Ne? Super, gut. Will noch irgendeiner da was ergänzen zur Angst? Ja.
Wir haben auch noch was gefunden. Die Ursache von Ängsten können sein falsche Vorstellungen, durch die Gerüchteküche, dass man etwas glaubt, ohne zu prüfen. Einfach noch der Gedanke, der kam auch dazu, dass der Mensch begnadet worden ist mit Vernunft und Verstand und dass man eigentlich nicht seine Emotionen laufen lassen darf, also weil er die Schwäche hat, der Mensch einfach sich zu verlieren, dass man eigentlich dann über seinen Verstand mit Vernunft und mit dem Prüfen, dem richtigen Glauben, die Angst überwinden kann.
Mhm. Sehr gut. Ich glaube, ihr habt das alle akustisch verstanden, ne? So? Nicht ganz. Also es ging darum, dass man einmal nicht, wie die Angst entsteht, dass man nicht dieser Gerüchteküche glaubt und dass man, wenn dann eben, das war jetzt so der letzte Gedanke noch zur Angstbewältigung, dass man die Angst überwindet, indem man seinen Kopf einschaltet und mal überprüft, wo kommt denn die Angst her und nicht einfach nur den Gefühlen freien Lauf gibt und auf sie vertraut und dann die Angst immer größer wird. Noch was irgendwie, wo einer sagt, das ist noch so ein guter Gedanke, den will ich noch ergänzen. Ja, das Kaninchen fühlte sich bedroht, genau, deswegen hat es Angst. Also das Kaninchen empfand dieses Geräusch als eine Gefahr, als da ist ein großer Platsch, ein Kaninchen ist ja nun auch nicht ein Löwe. Also das kann man ja auch vielleicht nachvollziehen, dass es dann erstmal so reagiert. Also man sollte den anderen Tieren auch mal einen Vorwurf machen und sagen, warum habt ihr nicht gesagt, komm, ich helfe dir und wir gehen mal zurück. Ja, wir gucken mal gemeinsam, ja. Ganz wichtiger Punkt, auch finde ich für Angstbewältigung, den man aus dieser Geschichte lernen kann, ist, gemeinsam, wenn man sie schürt, wird sie immer größer, aber man kann sie auch gemeinsam lösen. Also nicht, der Löwe hätte ja auch sagen können, ihr geht jetzt mal zurück, ihr Kaninchen, und guckt euch genau an, was ist das? Nee, er geht mit und nimmt sie mit und nimmt die anderen auch noch mit und gemeinsam so eine Angst anzugehen und das nicht alleine zu machen, das ist auch was ganz Wichtiges. Das sind alles ganz wichtige Dinge, die ihr herausgefunden habt, die wir auch zum Teil so in der Bibel finden, was mich auch nicht wundert, weil die Bibel ist von jemandem geschrieben, der uns geschaffen hat, der unseren Körper kennt, der weiß, was unsere Gedanken auslösen in Bezug auf unsere Gefühle und die wieder auf unsere körperlichen Symptome und auf unser Handeln. Er kennt uns durch und durch, er weiß, was in unserem Körper abläuft. Und deswegen kann er auch die besten Lösungen geben. Und da wollen wir heute auch zu kommen. Ich habe euch am Anfang mal so ein paar allgemeine Sachen noch zusammengeschrieben. Ich habe mal so die Bibel, bin ich eben so durchgegangen und habe geguckt, was sagt sie so ganz allgemein erstmal zum Thema Angst. Der erste Punkt, der da steht, den hatten wir ja schon heute Morgen auch. Das find ich finde das so tröstlich, dieser Vers Johannes 16, Vers 33, dass Jesus da zu den Jüngern sagt, in der Welt habt ihr Angst. Das ist ganz normal. Das heißt, wenn wir Angst haben, muss uns das erstmal nicht irgendwelche Schuldgefühle einreden und sagen, oh, aber als jemand, der zu Gott gehört, darf ich doch keine Angst haben. Ich brauche keine Angst haben. Ja, letztendlich, die Angst braucht mich nicht besiegen. Ich kann die Angst überwinden mit Gottes Hilfe, ja, aber trotzdem ist sie erstmal da. Erstmal kommt die Angst und die kommt unerwartet und plötzlich und da kann ich erstmal nicht gegen an. In diesem Moment. Aber wie ich dann damit umgehe, das ist dann die zweite Sache. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, das gehört zu dieser Welt, weil diese Welt lebt getrennt von mir und deswegen ist Sünde die Folge dafür, dass der Ursprung dafür, dass die ganzen Ängste eben entstehen. Und das ist dieser zweite Punkt, Grundursache aller Ängste liegt in der Trennung von Gott, eben ausgelöst durch den Sündenfall, was wir in 1. Mose 3 lesen. Das hatten wir auch schon. Dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, ja, wovor hatten denn die Leute so Angst? Und habe festgestellt, es gibt ja so zwei Begriffe in der Bibel für Angst. Der eine ist Angst und der andere ist Furcht, genau. Und Angst wird oft gebraucht, wenn es darum geht, äußere Bedrängnisse zu beschreiben. Das sind dann allerdings schon Bedrängnisse, wo wir uns oder die meisten von uns wahrscheinlich kaum reinfühlen können. Das sind Feinde, die man hat. Gut, die hat man vielleicht beim Mobbing, aber nicht so, dass sie einem nach dem Leben trachten vielleicht. Also Kriege sind da drin. Ich weiß jetzt nicht, ob hier jemand sitzt gerade, wo der aus der Ukraine kommt oder so. Also Kriege sind Bedrängnisse, die angesprochen werden, Gerichtssituationen, Tod. Was aber allerdings auch eine Bedrängnis ist, vor der man Angst hat, was in der Bibel angesprochen wird, ist die Geburt eines Kindes. Da heißt es auch, dass die Frau Bedrängnis erleidet. Und ja, die Kinder gekriegt haben, können das wahrscheinlich nachvollziehen. Zumindest 99,9% wahrscheinlich können das nachvollziehen. In der Bibel ist es dann so, dass in der Regel, wenn dann von dieser Angst berichtet wird, die Menschen haben vor Kriegen, vor Feinden, auch vor Märtyrerleiden und solche Dinge, dann wird nicht so sehr der Schwerpunkt gelegt auf dem, was die Menschen dann innerlich empfinden. Also diese Angstgefühle werden gar nicht beschrieben, sondern es wird einfach nur gesagt, sie hatten halt Angst und wovor haben sie Angst. Wenn wir dann aber mal so zu den Psalmen kommen, und die lieben wir deswegen so, weil sie sprechen an, was der innere Mensch fühlt, wie es ihm geht in bestimmten Situationen. Und dann lesen wir auch, wie es einem David zum Beispiel ging, der ja auch in Lebensgefahr war, Zeit seines Lebens praktisch, und das erlebt hat und was das mit seinen Gefühlen gemacht hat, was das mit seinen Gebeinen gemacht hat und mit seinen Nieren und mit seinem Herzen. Da werden ja oft so die inneren Organe angesprochen, was wir ja auch tun in unseren Redewendungen. Wir sagen ja auch, das Herz rutscht mir in die Hose. Es ist ein Ausdruck dafür, dass wir Angst haben. Oder die Knie schlottern. Ne? Und das tun sie auch tatsächlich, also bei manchen, dann schlottern die Knie. Oder es liegt mir schwer im Magen. Oder was wir da alles so für Redewendungen haben. Oder die schnürt mir die Kehle zu. Was kommt da noch? Geht mir an die Nieren, ganz genau. Oder schnürt mir die Kehle zu, diese Beengung wieder, Bedrängnis. Ich habe keine Luft mehr zum Atmen. Also, das wird in den Psalmen dann sehr gut zum Ausdruck gebracht, in den anderen Texten dann nicht so sehr. Und dann gibt es ja noch die Furcht. Und die Furcht wird auch verwendet, das vermischt sich schon so, man kann das nicht so eindeutig trennen. Die wird auch gebraucht für äußere Bedrängnisse, aber sie ist auch speziell vorgesehen für Übernatürliches. Und zwar dann, wenn Menschen Engeln begegnet sind, Weihnachtsgeschichte. Und die Engel sagen, fürchtet euch nicht, die Hirten erschraken. Und die Engel sagen, fürchtet euch nicht. Oder der Engel sagt es. Oder dann Gotteserscheinungen, die da sind. Wenn der Mose dem Gott im Dornbusch begegnet oder sowas. Da sind alles so Sachen, was Furcht einlöst oder auch Wunder, die Gott tut. Dann tut Jesus ein Wunder und die Jünger fürchten sich mit großer Furcht, als sie das sehen nach der Sturmstillung, weil sie plötzlich begreifen, wem stehe ich da eigentlich gegenüber? Und das ist dann nicht so sehr eine negative Furcht, Angst ist ja negativ besetzt, sondern eigentlich etwas Positives, so im Sinne von Ehrfurcht haben. Da steckt auch ein bisschen die Furcht mit drin, dass man sich plötzlich bewusst wird, ups, wer bin ich denn gegen diesen großen Gott? Ich kann da ja gar nichts gegen ausrichten. Aber gleichzeitig so dieses, ich will da auch gar nichts gegen ausrichten, weil wie toll ist das denn, dass ich so einen großen Gott habe? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass einem manchmal wirklich eine Gänsehaut überkommt, wenn man so plötzlich einem die Größe Gottes so bewusst wird, wenn man in der Natur ist und so ein Naturschauspiel in den Bergen sieht. Ihr habt das ja toll. Wir haben ja nur das Weserbergland. Das ist auch sehr schön, ne? Oder Susanne? Das Weserbergland ist wirklich auch eine schöne Gegend, aber es, Ja, Bergland, da würdet ihr drüber schmunzeln, ne, und spöttisch lächeln. Das sind noch nicht wirklich Berge. Aber wenn man dann mal so in den Bergen ist und dieses Gewaltige sieht oder am Meer ist und da ist gerade so ein Sturm und man sieht diese gewaltigen Wellen, das ist so, da überkommt es einem so und denkt, boah, Wahnsinn, was hat Gott da gemacht? Und er ist noch größer als dieses alles, er hat es ja gemacht. Also das ist im Sinne von einer positiven Ehrfurcht, die Gott auch sich wünscht, dass wir ihm so gegenübertreten. Wir sollen keine Angst vor ihm haben. Die völlige Liebe treibt ja diese Furcht, also diese Angst vor ihm, dieses Zittern, dass wir uns nicht trauen, in seine Nähe zu kommen. Nein, das treibt sie aus. Aber es bringt uns in die Nähe so trotzdem mit diesem, ja, es ist mein liebender Vater und ich darf in seine Arme rennen. Diese Beispiele haben wir auch in der Bibel. Und auf der anderen Seite aber auch, es ist dieser große, allmächtige Gott und ich darf vor sein Angesicht treten. Und dann weiß ich manchmal nicht, was ich mache, ob ich ihm dann lieber in die Arme, also wenn ich ihm begegne, will ich ihm dann eigentlich in die Arme fallen und auf seinen Schoß oder falle ich einfach nur auf die Knie und bete an? Und ich glaube, dieses Beides ist dann so da, wenn man Gott gegenübertritt. Und das ist dann so diese Ehrfurcht, die Bibel meint. Und so sagt die Bibel dann auch, zum Beispiel im Psalm 112, das schlagen wir jetzt mal nicht auf, da sagt sie, wer den Höchsten zu seiner Zuflucht hat, der braucht sich in Bedrängnissen oder vor böser Nachricht nicht zu fürchten, weil eben der Höchste seine Zuflucht ist. Wir brauchen uns nicht fürchten, wir brauchen uns nicht ängstigen, denn wir haben ja Gott bei uns. Wenn diese Verbindung zu Gott aufgehoben ist, und da haben wir heute Morgen drüber nachgedacht, wie das geschieht, wenn die Trennung von Gott aufgehoben ist, wenn wir verbunden sind mit Gott, dann brauchen wir uns nicht fürchten, denn dann ist Gott verantwortlich für unser Leben und er kümmert sich um diese Dinge und er sorgt dann für uns. Gottesfurcht vertreibt Menschenfurcht. Den Satz habt ihr bestimmt schon mal gehört, ist so ein Buchtitel. Gottesfurcht vertreibt Menschenfurcht und auch die Furcht vor anderen Dingen, nicht nur die vor Menschen. Und das sagt sich so schön, aber es ist leichter gesagt als getan. Wie geht denn das? Wir gucken uns jetzt mal ein konkretes Beispiel an aus der Bibel. Schlagt mal die nächste Seite auf, den Punkt 2. Da ist die Geschichte, wo das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt wird unter der Leitung von Mose. Gott befreit es von den Ägyptern und sie können aus Ägypten heraus und landen in der Wüste. Und sind dann irgendwann kurz vor dem Land, was Gott ihnen versprochen hat, was ihnen gehören darf. Und dann sagt Mose, schlau wie er ist, wir schicken erstmal 12 Kundschafter aus. Die sollen das Land erstmal erkunden, sollen gucken, wie ist es denn da so überhaupt, wie ist da das Wetter, wie ist da das Gemüse, wie ist da das Obst, wie sind da die Städte, wie sind die befestigt, wie sind da die Bewohner, wer wohnt da wo. Die sollen das Land mal auskundschaften. Und dann schickt er diese 12 Kundschafter los, um das Land auszukundschaften. Und dann kommen sie wieder und berichten, was sie gesehen haben. Und dann entsteht Angst. Und das wollen wir uns mal ein bisschen genauer angucken. Ihr sollt euch nur mal die ersten beiden Fragen angucken. Das könnt ihr gleich auch wieder in diesen Gruppen machen, in denen ihr eben schon gearbeitet habt. Also die Frage, welchen angsteinflößenden Bedrohungen sieht sich Israel gegenübergestellt? Was ist das, was ihnen Angst macht? Und dann, wie begegnen die 10 Kundschafter, also die außer Josua und Kaleb, wie begegnen sie und das Volk der Angst? Wie reagieren sie dann darauf, auf diese Bedrohung? Und dann später mal, dann kommen wir erst noch zu Punkt 3, aber dann gehen wir nochmal auf die letzte Frage zurück, wie begegnen Kaleb und Josua der Angst? Also erstmal, wie begegnen die 10 Kundschafter und das Volk der Angst? Also nehmt euch mal nochmal so 5 Minuten Zeit, guckt euch diese Verse an, 4. Mose 13, Vers 26 bis 14, Vers 9, aber erstmal müsst ihr nur bis 14, Vers 4 gehen. Und ich habe euch die Verse schon dahinter geschrieben und dann könnt ihr mal so gucken, ja, wie hat das Volk denn so reagiert? Nehmen wir mal so die Verse und Teilverse ein bisschen auseinander. Und vielleicht wäre es gut, wenn einer in der Gruppe den Text mal gerade so liest oder ihr entscheidet für euch, jeder überfliegt es für sich und dann guckt ihr mal, was so die möglichen Antworten wären. Okay? 5 Minuten. So, dann kommt mal zum Abschluss. Und was ihr nicht habt, könnt ihr ja dann ergänzen, weil wir es ja von hier vorne dann auch sagen oder ich es sage und wiederhole, was die anderen schon gesagt haben. Okay, Die erste Frage, die stelle ich jetzt mal nicht in die Runde. Welchen angsteinflößenden Bedrohungen sieht sich Israel gegenüber? Das ist nicht so schwer. Das sind die Feinde, die da sind. Da sind Städte, die befestigt sind. Das sind große Städte, das sind viele Feinde. Das sind große Feinde, erfahren wir später dann auch noch. Also das ist, genau, das ist schon mal eine Bedrohung, die ich jetzt aus meinem Leben her nicht so kenne. Da kann man schon mal Angst kriegen. Das finde ich total menschlich. Und wie geht es jetzt aber weiter? Die bekommen jetzt diese Information und wie geht es jetzt weiter? Wie begegnen die 10 Kundschafter und das Volk der Angst? Vers 30a, wie reagiert das Volk? Ruft es einfach mal so rein. Ja, das kommt dann erst noch später. Erstmal machen sie ja nur in Vers 30a, nur mal was in Vers 30a steht. Aber das kommt dann auch noch, das stimmt, die Schuldzuweisung. Ja, aber was macht das Volk? Es ist ja die Frage, wie das Volk reagiert erstmal. Es ist aufgebracht, es murrt, steht bei mir. Das Wort murren kennen wir heute kaum noch, aber das ist so lautmalerisch auch so schön, finde ich, dieses Murren. Das kann man schon gar nicht aussprechen, dass es positiv wirkt. Also sie murren erstmal. Jetzt überlegt nochmal, was war denn in dem Bericht drin? Wie hätten sie denn... Ich meine, murren ist ja was Negatives. Das heißt, was haben Sie in dem Bericht denn gehört? War da nur Negatives in dem Bericht? Eigentlich nicht. Was war denn da noch drin im Bericht? Natürlich war das viele Volk und die befestigten Städte drin, aber ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und dann diese großen Früchte, die sie da mitgeschleppt, die sie zu zweit tragen mussten, da die Weintraube. Dieses Bild hat man ja immer so vor Augen aus Kinderstundenzeiten und von irgendwelchen Gemälden. Also in dem Bericht war ja auch Positives drin, aber es endete halt mit diesem Negativen. Und wenn das Volk hier murrt, sagt mir das auch, sie haben nur auf das Negative im Bericht noch gehört. Das Positive war dann schon total vergessen. Also das ist ja auch so, wenn man Angst hat, sieht man nur dieses Negative. Man kann das Positive im Leben, was man hat, ja gar nicht mehr sehen. Man hat ja auch den Eindruck, es ist nur Negatives in meinem Leben und muss sich dann mit dem Kopf bewusst sagen, Moment mal, jetzt überleg mal, gibt es auch irgendwie was Positives an dieser Situation? Und wenn man lange genug überlegt, fällt einem in der Regel auch was ein. Also sie murren, sie sehen nur das Negative im Bericht. Was lernen wir aus Vers 31 bis 33, wie sie der Angst begegnen, der Bedrohung begegnen? Sie übertreiben, sie schüren die Angstgefühle. Also ich meine, das ist ein Land, was seine Bewohner frisst. Wie hat man sich das jetzt vorzustellen? Also vielleicht noch am ehesten mit einem Erdbeben, wo sich dann eine Spalte auftut und die verschwinden alle oder keine Ahnung. Aber das ist ja maßlos übertrieben. Das heißt, es ist keine realistische Einschätzung mehr da der Gefahr. Da ist ja Gefahr, natürlich, die ist ja da, aber die Einschätzung ist total unrealistisch. Sie übertreiben und schüren dadurch die Angst. Und wie reagieren sie dann in den Versen 1 bis 3 in Kapitel 14? Wie könnte man das überschreiben? Mit Angst, ja. Die ist ja vorher auch schon da, die Angst, aber wie sieht die hier so konkret aus? Wo ist der Blick drauf gerichtet? Ja. Genau das Wort habe ich bei mir auch stehen, Selbstmitleid. Jetzt gucken sie nur noch auf sich selber und sagen, ach Mann, wären wir doch in Ägypten gestorben, wir Armen. Wozu bringt uns der Herr in dieses Land? Und dann auch diese Schuldzuweisungen sind dann damit drin, damit wir fallen und unsere Kinder zur Beute werden und unsere Frauen. Wären es für uns nicht besser, nach Ägypten zurückzukehren? Also das ist so richtig, ach, was geht es uns schlecht.
Aber was ich besonders schlecht finde, ist, dass am Anfang der Vorschlag gemacht worden ist, ganz am Anfang steht, ich würde es am liebsten angreifen, ich würde es fertig machen. Und nur weil sie zu schwach sind, greifen sie mich an. Schon allein dieser Impuls ist eigentlich das Schlechteste an der Geschichte.
Mhm. Okay, guter Gedanke. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht? Ja.
Ganz negativ, also ich. Noch schlimmer als alles, was man vorgibt.
Ja. Okay, ja, gut.
Schlimmer als die anderen. Mhm.
Ja, Genau, wenn man die Geschichte nur so aus dem Zusammenhang reißt und liest, dann ist dieser Gedanke auch sehr verständlich. Man muss dann wissen, dass die Vorgeschichte so war, dass Gott diesen Völkern lange Zeit gegeben hatte und gesagt hat, nein, jetzt dürft ihr das Land noch nicht einnehmen, hat er zu Abraham gesagt, weil das Maß der Schuld ist noch nicht voll, noch ist die Strafe nicht gerechtfertigt, aber irgendwann ist die Sünde so übergroß, und das ist natürlich auch schwer zu verstehen, dass Gott sagt, jetzt ist die Strafe gerechtfertigt. Was lernen wir aus Vers 4, wie das Volk dann, was die Angst dann bei dem Volk bewirkt? Ja, Julia?
Ich wollte noch ganz kurz sagen, ich vergesse mich wieder. Dieser Teil 14, die ersten drei Verse, da merke ich es bei mir so, ich bin ganz oft genauso, also kann man das auf mich übertragen, wenn ich die Verse aber lese, denke ich, also es ist so, man merkt dieser Unterschied zwischen in der Angst reagieren oder rational glauben. Die ersten drei Sachen müssen sich manchmal regeln. Es ist denn so bekannt, ja, als wäre es gestern geschrieben worden, aber es ist 2000 Jahre alt.
Ja. Da hast du ganz recht. Das ist immer, wenn wir diese Geschichten lesen, dann denken wir immer, wie können die nur? Und wenn man sich dann mal versucht, in diese Situation reinzuversetzen oder ähnliche Situationen in seinem Leben zu finden, wo man dann sagt, ich bin doch genauso. Aber mit dem Kopf da drauf zu gucken, da kommen wir gleich noch drauf, wie wichtig dieser Kopf ist, das ist total wichtig. Und wie reagiert das Volk dann noch auf die Angst in Vers 4? Was wird dann noch deutlich? Seid ihr schon so weit gekommen? Manche sind so weit gekommen, weiß ich. Dieser Fluchtgedanke, den wir heute Morgen auch schon hatten, da ist eine Angst, da ist eine bedrohliche Situation und natürlich kommt dieser Fluchtgedanke auf. Bei dieser gesunden Angst, man unterscheidet ja eben zwischen einer gesunden Angst, auch in einer krankhaften Angst. Bei einer gesunden Angst ist es ja gut, wenn Feuer ausbricht und ich denke dann, ich muss flüchten, dann ist es gut so. Ich soll ja dann auch flüchten. Aber muss ich vor solchen Situationen flüchten, wo es nicht nötig wäre oder wo es vielleicht auch unlogisch wäre zu flüchten? Gut, der Fluchtgedanke. So, wir kommen nachher nochmal drauf, dass wir uns angucken, wie haben Josua und Kaleb auf diese Situation reagiert. Jetzt gehen wir erstmal zu Punkt 3 über und das ist sicherlich der wichtigste Punkt heute Nachmittag, würde ich mal sagen. Wie gehe ich mit Angstgefühlen und Gedanken um? Ich habe das mal mit viermal lassen überschrieben. Zulassen, nicht einlassen, Gott überlassen und auf Gott und seine Zusagen verlassen. Also zulassen, nicht einlassen, überlassen und verlassen. Was meine ich mit zulassen? Mit zulassen meine ich, dass es wichtig ist, die Angst nicht zu verdrängen, nicht zu überspielen, nicht zu meiden, sondern der Angst ins Auge sehen. Und das kostet unheimlich viel Mut, der Angst ins Auge zu sehen. Wir würden ja viel lieber abhauen. Und wir würden diese bedrohlichen Situationen meiden, weil wir wissen, da kriegen wir wieder diese Angstgefühle. Aber, und ich habe dieses Beispiel mal gehört, das fand ich so super toll, das ist wie, wenn man das tut, das wäre dann wie so, stellt euch so einen großen Gummiball im Wasser vor und den versucht man krampfhaft unter Wasser zu drücken. Das schafft man ja auch eine kurze Zeit, aber irgendwann hat man keine Kraft mehr und dann schnellt er aber sowas von in die Höhe. Und genauso ist es, wenn wir ungute Gefühle, die in uns sind, wenn wir die immer verdrängen und verdrängen und verdrängen, dann kommen sie irgendwann mit Wucht, kommen sie wieder hoch. Und deswegen ist es wichtig, Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Ich habe euch die Stelle nochmal dahin geschrieben. Es gehört zu unserer Welt mit dazu, dass wir Bedrängnis erleben. Und da sollen wir ins Auge schauen, der Angst. Nicht sie meiden, nicht sie überspielen, nicht versuchen, irgendwie ihr auszuweichen, davon zu laufen. Flucht ist keine Lösung. Denn sie holt mich ja immer wieder ein. Ich nehme sie ja mit, sie ist in mir drin, diese Angst. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn mir Angst begegnet und die überfällt mich ja, wie gesagt, ganz plötzlich, dass ich dann sage, hallo Angst, schade, dass du da bist. Nicht schön, dass du da bist. Schade, dass du da bist. Was fange ich mit dir an? Und der nächste Schritt ist, dass ich der Angst nicht erlaube, dass sie reinkommt, nicht einlassen, also sie schon zulassen, auch Angstgefühle. Und wer das mal erlebt hat, wer auch Panikattacken erlebt hat, ich musste zum Glück noch nie Panikattacken erleben, aber weiß das von vielen und auch durch Bücher, dass man Panikattacken nur überwinden kann, indem man da durchgeht und indem man sich ihnen stellt. möglichst nicht alleine, man nimmt sich vielleicht jemanden mit, aber es nützt nichts zu versuchen, alles zu vermeiden, um nochmal da reinzukommen und dann spürt man so in sich hinein und denkt, oh, ich atme schon wieder ein bisschen schneller, kommt sie jetzt vielleicht gleich, was muss ich tun? Und dann kriegt man noch mehr Panik, sondern zu sagen, sie kommt jetzt, ja, und ich gehe da durch, weil ich genau weiß, die wird aufhören. Man hat ja das Gefühl, man stirbt in dieser Situation, weil die körperlichen Symptome so stark sind, aber zu sagen, ich habe schon die Erfahrung gemacht, ich weiß es auch von anderen, die hören auf, die wird aufhören und ich muss das jetzt einfach nur durchstehen. Aber das ist die einzige Lösung, um es bewältigen zu können. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich die Angst, wenn sie mich dann überfällt, dass ich sie zulasse, dass ich sage, du bist jetzt da und ich muss das jetzt durchleben, aber ich lasse dich nicht bei mir rein. Das ist wie...
Machen. Es ist so eine Art, vielleicht so eine Art Beobachterin sein, so ein bisschen einzurichten, die das ein Stück weit beobachtet, nicht ist, also so.
Das würde man dann auch machen, wenn man solche Leute begleitet, dass man ihnen dann sagt, okay, ne, man beobachtet sie in diesen Situationen, man macht dann erstmal den Beobachter und sagt, wie beobachtest du dich denn jetzt in dieser Situation? Was geht gerade in dir vor? Was fühlst du gerade? Was denkst du gerade? Weil man das selber alleine gar nicht hinkriegt, weil alles ja so durcheinander ist. Man kann sich das auch so vorstellen, wie wenn es an der Haustür klingelt. Und dann können ja unterschiedliche Leute da sein. Wenn meine beste Freundin da ist, dann umarme ich die, sag, schön, dass du da bist, komm rein. Wenn so ein Bekannter da ist oder ein Nachbar und eigentlich habe ich keine Zeit, dann sage ich, ja, komm gerade rein und dann versucht man aber auch, ihn schnell wieder rauszukriegen. Aber stellt euch vor, ein Hausierer ist vor der Tür. Kennt ihr das Wort noch überhaupt, Hausierer? Das gibt es heute nicht mehr, ne? Also Leute, die an der Tür stehen, die irgendwas verkaufen wollen und für teuer Geld irgendwas verkaufen wollen, was gar nicht so viel wert ist. Ich bin so eine Person, wenn ich die nur einlasse, dann ist es zu spät. Dann wird das Produkt aufgekauft, weil ich kann nicht Nein sagen. Ich muss die gleich... Also ich gebe dir noch Geld dafür, dass die kommen hinter. Also ich, genau, einmal ist schon passiert, da habe ich dann irgendwie bei so einer, naja, ist auch egal. Und dann habe ich da irgendwie so einen Vertrag unterschrieben, aber ich war auch so überrumpelt und dann sagte Matthias, nee, das machen wir aber mal schnell wieder rückgängig. Und das kann man auch, wenn man sagen kann, man wurde überrumpelt, ne? Dann konnte man das wieder kündigen, den Vertrag. Oh Mann, ich schäme mich, aber so ist es bei mir. Und wenn dann so einer vor der Tür steht, dann muss ich gleich sagen, nein, ich lasse den gar nicht erst rein. Dann sage ich, es ist nett, dass Sie sich hier die Zeit nehmen, hier vorbeizukommen, aber ich habe kein Interesse. Nicht auf Wiedersehen, sondern Tschüss oder Pfürti, was sagt ihr hier? Genau, also weg damit, gar nicht erst reinlassen, der Angst keinen Raum gewähren. In 2. Korinther 10, Vers 5, da steht so eine ganz interessante Formulierung, da steht, dass ich meine Gedanken gefangen nehmen soll unter den Gehorsam Christi. Das scheint möglich zu sein, dass ich meine Gedanken gefangen nehme. Und erinnert ihr euch, es fängt an mit dem Denken. Auch wenn mir das nicht immer so bewusst ist, im Nachhinein beim Analysieren kann mir das bewusst werden. Da ist bei mir ein falscher Gedanke im Kopf und der muss neu geprägt werden. Und ich muss jetzt, so wie ich es auch gerade schon gesagt habe, den Kopf einschalten. Nicht die Gefühle bestimmen lassen, was ich tue, sondern erstmal den Kopf einschalten und sagen, Moment mal, was sagt denn jetzt mein Kopf dazu? Mich wirklich, so wie du es gerade sagtest, mal selber beobachten. Warum fühle ich jetzt so? Was sind meine Gedanken im Kopf? Und das mal zu analysieren. Also den Kopf einschalten, das ist ganz wichtig. Nicht den Gefühlen die Macht überlassen, sondern ich muss die Gefühle entmachten. Und das passiert erstmal, indem ich den Kopf einschalte und sage, was überkommt mich da gerade und was ist das? Je mehr ich die Gedanken einlasse bei mir, je mehr ich darum kreise, sie womöglich noch abends ins Bett gehen mit hineinnehme, dann gibt es die Situation, die kennen wir alle, dann kann man nicht einschlafen, dann wird man nachts mal wach, sofort kommen wieder diese Gedanken hoch und es kreist und es kreist und es kreist und ich drehe mich dann auch nur noch um mich selber und ich komme da alleine nicht raus. Und je mehr ich ihnen das erlaube, in meinem Kopf zu kreisen, ich soll ja den Kopf einschalten, aber um die Gedanken zu bewerten, nicht um über diese Gedanken immer noch weiter nachzudenken, je mehr ich das mit mich mache, desto schlimmer wird es auch mit meinen Angstsymptomen. Und dann soll ich die Gedanken Gott überlassen. Denn wie schaffe ich das, diese Gedanken zu entmachten? Und da steht in Philipper 4, Vers 6 diese schöne Stelle und die könnt ihr mal aufschlagen. Die kennen viele von euch wahrscheinlich sogar auswendig. Ist so ein Vers, den gibt man gerne Leuten mit, die in schwierigen Situationen sind, zum Geburtstag oder was auch immer. Ist einfach ein wunderbarer Vers. Da steht zwar nicht das Wort Ängste, aber Sorgen. Und das ist ja eng miteinander verknüpft. Und da heißt es, jetzt bin ich gerade bei Epheser 4, ich wollte Philipper 4. Da heißt es in Philipper 4, Vers 6, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken gewahren in Christus Jesus. Wer wünscht sich nicht Frieden Gottes im Herzen? Gerade in so Angstsituationen, da ist alles andere als Frieden in uns drin. Da ist Unruhe, da ist Panik, da ist Bewegung in unserem Körper und wir wünschen uns Frieden. Und da heißt es, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das heißt, wir sollen unsere Anliegen, was uns beschäftigt, was uns Sorgen macht, was uns ängstigt, das sollen wir Gott überlassen, wir sollen es Gott abgeben. Und dann dürfen wir erfahren, wie dieser Friede Gottes in unsere Herzen kommt. Das kommt nicht immer unbedingt sofort. Und das kostet manchmal auch Kampf. Das ist auch manchmal ein längeres Gebet. Aber ich erfahre immer, dass es mir hilft, in den Blick zu bekommen, Gott ist ja da in dieser meiner Not. Und dieser Gott, der da ist in meiner Not, das haben wir heute schon gehört, ist ja immer da und ist stärker als alles, was mich bedroht und geht mit mir durch meine Not hindurch. Also Gott die Sachen überlassen. Susanne hatte diesen Spruch schon erwähnt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Der kommt von Corrie ten Boom, eine Frau, die in Auschwitz war, durch ein Wunder frei kam, ganz Grausames erlebt hat, aber ihren Feinden vergeben konnte, weil sie wusste, Gott vergibt mir, dann vergebe ich auch anderen, die eine enge Beziehung zu Gott lebte und viel gebetet hat. Und sie sagte diesen Spruch, Mut ist nicht, keine Angst zu haben, denn Angst haben wir alle. Das gibt es nicht, dass einer keine Angst hat. Selbst die Mutigsten unter uns kennen Dinge, vor denen sie Angst haben. Aber Mut ist eine Angst, die gebetet hat. Und dann bekommen wir Mut. Und dann hilft es mir in solchen Situationen, dass ich ganz konkret nochmal versuche, mich auf Gott und seine Zusagen zu verlassen. Und das sind diese Zusagen, die wir heute Morgen auch schon hatten. Ich habe sie nur nochmal aufgeschrieben, weil sie einfach so grundlegend sind, dass ich mir nochmal bewusst mache, der erste Punkt, Gott gibt mir Grundgeborgenheit, also meine Hauptbedürfnisse im Leben sind gestillt. Ich habe Bedeutung, ich habe Sicherheit, selbst wenn ich von anderen Menschen gemobbt werde, selbst wenn ich ganz schwierige Familienverhältnisse habe und ich mich nicht geliebt fühle, da gibt es einen, der liebt mich bedingungslos. Und der ist bei mir, dieser Gott, und gibt mir diese Bedeutung, die ich brauche. Die Bedeutung so hoch, dass er bereit war, sein Leben dafür zu lassen. Das ist das eine. Das andere, dass Gott stärker ist als alles, was mir Angst machen kann. Und er kann in seiner Allmacht auch alles besiegen. Er macht es nicht immer, haben wir darüber gesprochen, aber er kann es. Er kann alles besiegen. Er ist stärker als alles. Und dieser Gott, der so ist, der sichert mir zu, ich bin immer bei dir. Das haben wir im Psalm 23 schon gehört. In Matthäus 28 steht das, nochmal, das ist auch wisst, im Neuen Testament steht es auch, Jesus hat es auch nochmal zugesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wir haben so eine schöne Stelle in Jesaja 41, Vers 10. Und in Jesaja 41, Vers 10, da heißt es, da sagt Gott zu seinem Volk und alle die, die eine enge Verbindung zu ihm haben, wo die Trennung aufgehoben ist, gehören mit zu seinem Volk. Also gilt es nicht nur Israel, sondern auch uns. Er sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Den Vers dürft ihr nachher noch aufschreiben, da gibt es nachher noch Zeit für, aber in einer anderen Version, das sage ich euch dann noch, das lassen wir jetzt erst noch mal offen. Jetzt gehen wir noch mal gerade rüber zu Kaleb und Josua, linke Seite. Jetzt haben wir gehört, wie das Volk reagiert hat und die 10 Kundschafter, die eben der Angst Macht gelassen haben über sich. Aber wie haben Josua und Kaleb reagiert? Jetzt dürft ihr euch mal die Verse 4. Mose 13, Vers 30, den Vers nochmal angucken und dann in 4. Mose 14 ab Vers 6 die Verse. Und dann mal dahinter schreiben, wie haben sie Oder wir machen das mal so. Das machen wir jetzt mal nicht als Gruppenarbeit, sondern wir lesen diese Verse mal gemeinsam und ich frage von vorne und einer, ihr dürft mal zusammentragen. Also einige hatten es ja auch schon gesagt, weil sie noch nicht so auf das Volk konzentriert waren, sondern auch schon auf Kaleb und Josua. In 4. Mose 13, Vers 30, da heißt es dann, dass das Volk gemurrt hat, aber von Josua und Kaleb heißt es, und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Was können wir von Kaleb und Josua war mit ihm eines Sinnes lernen in Bezug auf Umgang mit Angst? Wie ist er damit umgegangen? Was hat er nicht gemacht? Was hat er gemacht? Ja, Lydia? Er hat sie beruhigt. Und warum konnte er sie beruhigen? Weil er was hatte? Weil er auf Gott vertraut hat, ganz genau. Das steht jetzt hier in diesem Vers noch nicht so drin, das kommt nachher. Ne? Aber was wird hier in diesem Vers deutlich? Warum hat er diese Zuversicht? Oder nee, das kommt in diesem Vers noch nicht so deutlich. Ich wollte die andere Frage stellen. Ich wollte die Frage stellen, was hat er nicht mit der Gefahr gemacht? Und in dem Sinne auch wieder was Positives gemacht mit der Bedrohung. Was hat er denn nicht gemacht? Er hat das Volk beruhigt, aber wie hat er denn das Volk beruhigt? Wie hätte er es beruhigen können? Wie hättet ihr jetzt gedacht, hätte er das Volk beruhigen können? Wie wir das oft auch bei Kindern machen und das manchmal gar nicht so richtig ist, wie wir das machen. Okay, ich erkläre mal. Ja, genau, es ist ja alles nicht so schlimm. Ne? Dann sagen wir, das wird alles wieder gut. Da hat ein Kind ein Bein gebrochen und wir sagen, es wird alles wieder gut. Ja, natürlich wird es auch wieder gut. Also hoffentlich, das wissen wir ja auch ehrlich gesagt gar nicht, weil wir keine Mediziner sind und selbst die brauchten erst eine Röntgenaufnahme. Aber dieses so runterspielen, das hat er ja gar nicht gemacht. Der hat ja gar nicht gesagt, ach, so schlimm ist das alles gar nicht. Die haben jetzt ein bisschen übertrieben. Jetzt, ne, alles okay, wir kriegen das schon hin und so weiter. Nein, so hat er nicht gesagt. Am Ende gut, alles gut. Das hat er nicht gesagt. Er hat diese Gefahr nicht runtergespielt. Er hat nicht gesagt, so ist es nicht, wie sie gesagt haben. Obwohl sie auch Teile gesagt haben, die wirklich nicht so sind. Aber das kam ja dann erst nachher. Er hat das einfach so stehen gelassen. Er hat der Gefahr ins Auge geblickt. Aber er hatte dieses Selbstvertrauen zu sagen, ja, wir werden das schaffen. Und wie hat er das geschafft? Vers 6 folgende, Kapitel 14, Vers 6, da heißt es, also erstmal hat das Volk gemurrt und sagt, wir wollen fliehen. Und dann sagt Josua, der Sohn des Nuns, und Kaleb, der Sohn des Jephunneh, von denen, die das Land ausgekundschaft hatten, sie zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn nun, nee, das reicht, die beiden Verse. Also das Land ist sehr, sehr gut, da hört es auf. Also was machen die beiden im Gegensatz zu den anderen? Ja, sie stellen das Positive in Forderung. Sie blicken mehr auf das Positive. Dann in Vers 8, da sagt er dann, wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Was können wir aus diesem Vers lernen?
Das ist doch eigentlich eine Wiederholung von dem, das ist doch schon mal gesprochen worden.
Ja.
Der Land, Milch und Honig.
Genau.
Er bestätigt das nochmal.
Genau, er verlässt sich darauf, dass Gott das ja schon mal verheißen hat, dass in das Land kommen, was von Milch und Honig fließt. Und fällt euch noch was ein? Da könnte man sicherlich viel jetzt auch zu diesem Satz sagen. Er erinnert an Gottes Versprechen, sich auf seine Zusagen stellen, ja?
Welche gibt es in seine Hand?
Ja, er gibt die Verantwortung ab. Er sagt, das ist ja gar nicht unsere Verantwortung, das ist doch Gottes Verantwortung. Wir sind sein Volk und Gott hat gesagt, er führt uns da rein. Und dann wird er das auch zum Ende bringen, ganz genau. Und dann noch Vers 9, da sagt er dann, nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Was macht er da nochmal deutlich?
Wenn auch die Gefahr so groß erscheint, der Herr ist mit uns und er wird uns helfen.
Genau, der Herr ist mit uns und er wird uns helfen. Das, was wir heute Morgen auch schon hatten. Gott sagt uns seine Gegenwart zu. Und das ist nicht irgendein Gott, sondern das ist eben dieser Gott, der ja allgegenwärtig ist und deswegen auch immer helfen kann, der allmächtig ist, deswegen auch immer helfen kann und der mir zusichert, ich bin in dieser Not bei dir. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Dieses Wort fürchte dich nicht kommt ja so häufig in der Bibel vor. Angeblich 365 Mal, ich habe das nie nachgezählt, für jeden Tag einmal. Wäre ja schön, wenn es so wäre. Und dann ist ganz oft eben dieser Zusatz, achtet mal drauf beim Bibellesen, dass dann nicht gesagt wird, fürchte dich nicht, denn ich werde das jetzt alles für dich erledigen. Das steht da ganz selten, sondern da steht in der Regel, oder ganz oft steht dabei, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Du bist nicht alleine. Erinnert euch an diese Bettszene abends, wenn die Kinder nicht einschlafen können. Die Gefahr ist noch da, das Ungeheuer ist noch unterm Bett, aber die Eltern sind bei dem Kind und deswegen braucht man keine Angst haben. Letzte Seite, was hilft ganz praktisch? Ich möchte euch noch so ein paar praktische Tipps mitgeben, die sich auch so in der Bibel finden. Das eine ist, als allererstes, such dir eine Ermutigerin an deine Seite. In Ermutigerin steckt ja das Wort Mut drin. Und dafür ist sie da, Mut zu machen. Und weil ihr jetzt Frauen seid, steht da Ermutigerin. Also such dir jemanden, der dich ermutigt, dass du, wie wir schon gesagt haben, es ja fast unmöglich ist, alleine solche Situationen zu bewältigen. Bei kleinen Ängsten vielleicht schon noch. Und wenn du nachts im Bett liegst, musst du sie vielleicht auch nicht unbedingt anrufen, es sei denn, es ist wirklich dringend. Aber such dir jemanden, der an deiner Seite ist, dem du auch von deiner Gefahr, von deinen Bedrohungen, von deinen Ängsten und von deinen Kämpfen erzählst. Dass wir das voneinander wissen, dass wir darüber reden. Es muss nicht jeder alle meine Kämpfe wissen in der Gemeinde, aber es sollte Leute in meiner Gemeinde geben, die darüber Bescheid wissen und mit denen ich das darüber beten kann. Ich erinnere mich dann immer so, wenn ich daran denke, an Freizeiten in der Bibelschule Brake, die ich selber noch mitgemacht habe als Kind. Als ich in der Jungschau war, 10, 11, 12, 13 Jahre, da ist man in der Jungschau-Gruppe eingeteilt. Und da gehört es immer zum Programm, dass man einmal eine Nachtwanderung macht. So war das früher immer. Einmal gab es eine Nachtwanderung. Und ich bin jetzt nicht so die Mutigste in allem. Also Dunkelheit und so ist schon mal nicht so ganz so toll. Gut, man ist ja mit vielen Leuten zusammen. Aber dann gab es mal irgendwie eine Zeit, war das anscheinend total in. Dann gab es dann mittendrin mal so eine Strecke, das war der Mutweg. Der Mutweg. Und dann wurde vorgesagt, so jetzt kommt ein Abschnitt Mutweg. Und ihr dürft jetzt entscheiden, geht ihr den Mutweg alleine oder geht ihr den zu zweit? Und was hat Imke immer gemacht? Ihr Stolz war zwar groß, aber nicht groß genug. Zu zweit. Bloß zu zweit, nicht alleine diesen Mutweg gehen, im Dunkeln da alleine irgendwo ran und irgendwelche Geräusche und weiß ich was die da alles so eingebaut haben, immer zu zweit. Und dann gesungen während des Mutweges, mir immer eine gesucht, mit der wir dann irgendwelche Lieder gesungen haben, einfach um Geräusche, andere Geräusche zu haben und abgelenkt zu sein. Und trotzdem noch Angst gehabt. Und jetzt habe ich mir bei der Vorbereitung auf dieses Thema, fiel mir mal so ein, dass ich dachte, wie bescheuert war das eigentlich? Ich meine, ich habe mir ja jemanden gesucht, der auch zu feige war, alleine zu gehen, oder? Also eigentlich, ne? Und trotzdem hat mich das ermutigt. Es hat mich ja trotzdem ermutigt, einfach nicht alleine zu sein. So, es gibt manchmal so Behördengänge oder sowas. Ich kann das nicht gut und ich mag das nicht gerne. Und da habe ich dann auch manchmal schon mal Bammel vor, dass ich das alles nicht hinkriege. Wenn ich dann unsere Kinder dabei hatte und selbst wenn die im Kinderwagen waren, ich war mutiger. Ich meine, was sollten die mir denn bitte schön helfen? Aber irgendwie dachte ich, ich bin nicht alleine jetzt hier. So, da ist jemand an meiner Seite. Das heißt, ich suche mir jemanden in bedrohlichen Situationen, der an meiner Seite ist. Wenn ich mit Panikattacken zu tun habe, sollte das vielleicht auch jemand sein, der sich mit sowas auskennt. Da sind andere vielleicht mit überfordert. Aber ich rede jetzt mal von den ganz natürlichen Angstsituationen, die wir alle immer wieder erleben und wo wir da auch lernen sollen, wie wir da schon mit umgehen, damit es sich gar nicht erst zu einer Angststörung entwickelt. Und dann sucht dir jemand an die Seite, ruft die Person an und sagt, ich habe gerade so wieder Angst, ich mache mir Sorgen um das und das. Und dann betet zusammen. Ermutigt euch gegenseitig. Schickt euch mal einen ermutigenden Vers, schickt euch mal ein Lied, hab keine Angst, was wir gesungen haben. Einfach zur Ermutigung. Such dir eine Ermutigung an deiner Seite. Das Zweite, schaffe dir ermutigende Erfolgserlebnisse, indem du dir kleine Ziele steckst. Ja, jetzt geh nicht nach Hause und sag, so, jetzt weiß ich ja alles und ab morgen werde ich keine Angst mehr haben. Nein. Das wird so nicht funktionieren. Versuch doch mal in kleinen Schritten die Dinge, vor denen du Angst hast, anzugehen. Wenn man wirklich eine Angststörung zum Beispiel behandelt, wenn das ein richtig ausgebildeter Therapeut macht, es gibt eine Konfrontations, Therapie. Da würde man die Person direkt mit dem Boxerhund in den Zwinger stecken, so ungefähr. Also wenn der Hund wirklich nicht beißt. Also so, ne? Ich sage das jetzt mal so. Aber normalerweise macht man das dann so, dass man sagt, okay, wir reden jetzt erstmal nur über Hunde und versuchen das so lange, bis du das hinkriegst, ohne dass Angstgefühle aufkommen. So, und wenn das dann so ist, dann zeige ich dir mal einen Hund, einen gemalten. Dann zeige ich dir mal einen Hund, eine Fotografie. Und es ist tatsächlich so, Leute, die wirklich unter krankhaften Angststörungen leiden, also Angststörungen, das ist doppelt gemoppelt, eine Angststörung ist eine krankhafte Angst, die darunter leiden, die müssen nur so einen Hund sehen und sofort ist ein flaues Gefühl im Magen. Das muss schrecklich sein. Dann fängt man mit einem Foto, dann guckt man sich vielleicht mal ein Filmchen an, wo so ein Hund rumläuft. Und dann geht man vielleicht mal auf der anderen Straßenseite vorbei an einem Haus, wo im Zwinger ein Hund ist. Ein kleiner, süßer Pudel oder obwohl die kläffen ganz schön. Irgendwas Nettes, ein Chihuahua. Da kann man eigentlich, der kann einem eigentlich nichts, glaube ich. Und so nähert man sich dem Ganzen, bis man sich dann in den Zwinger sperren lässt. Nein, das braucht man nicht. Aber bis man es so hat, dass man seinen Alltag wieder normal bewältigen kann. Und wenn man sich so kleine Schritte setzt, dann hat man ja auch ständig Erfolgserlebnisse, weil man merkt, boah, das habe ich jetzt schon geschafft und das habe ich jetzt schon geschafft. Jetzt werde ich das nächste bestimmt auch schaffen. Also so kleine Schritte setzen, wenn man Ängste angeht. Und dann das nächste, fülle deine Gedanken mit positiven Inhalten und meide angstschürende Einflüsse. Wir können uns ja mit Leuten umgeben, die uns noch mehr Angst machen. Ja, und das kennen wir alle aus der besagten Corona-Zeit. Egal in welche Richtung das jetzt geht, es waren ja auf beiden Seiten Ängste. Auf der einen Seite die Ängste, dass man durch Impfen alles falsch macht und auf der anderen Seite die Ängste, dass man ohne Impfen stirbt. So, egal wie man jetzt darüber denkt, das ist gar nicht das Thema, aber wenn man sich dann nur mit solchen Leuten umgibt, die ähnliche Ängste haben wie man selber, wird die Angst in der Regel nicht kleiner, sondern dann vielleicht mal bewusst mit den Leuten umgeben, die da ganz anders zu denken und sich mal deren Meinung anzuhören. Und vor allen Dingen, und das sagt die Bibel, und das finde ich so toll, sie sagt nicht nur, sorgt euch um nichts in Philipper 4, sondern sie sagt auch noch, fülle deine Gedanken mit positiven Inhalten. Sie sagt, alles was gut ist, was rein ist, was recht ist, was wahr ist und so weiter, alles das bedenkt. Also denkt nicht über die Sorgen nach, sondern denkt über die guten Dinge nach. Und wenn mein Kopf voll ist mit Gedanken über die guten Dinge, dann müssen die schlechten raus. Die haben gar keinen Platz mehr, die werden verdrängt. Das ist so simpel. Das ist so ein simpler Gedanke, aber so wirksam. Und das finde ich so toll, dass Gott das so einfach sagt. Dass er sagt, komm, jetzt, er sagt nicht einfach nur, jetzt denk nicht mehr an den rosa Elefanten. Und alle denken an einen rosanen Elefanten. Sondern er sagt, denk an das Gute. Und dann werde ich automatisch an das Schlechte nicht mehr so denken. Es wird verdrängt werden. Und es nimmt den Platz ein, den vorher das Negative hatte. Das kann auch mal bedeuten, dass ich manche Menschen meide, die mich immer negativ beeinflussen. Das kann es mal bedeuten. Das kann bedeuten, dass ich bestimmte Sachen im Fernsehen besser nicht gucke, weil mich das negativ beeinflusst. Ich gucke auch abends keine Krimis. Ich gucke sowieso nicht gerne Krimis, weil ich träume dann schlecht. Ich bin da so zart beseitigt. Ich kann das nicht gut ab. Ja, dann wäre ich doch doof, wenn ich das mache. Und wenn ich es dann doch mal gemacht habe, irgendwie, oder es war ein Film, wo ich dachte, oh Mann, jetzt weißt du schon, dann muss ich vorerst noch wieder irgendein anderes Buch lesen, irgend so ein ganz harmloses, damit wieder andere Gedanken kommen, bevor ich einschlafe, sonst kriege ich irgendwie wieder einen Albtraum. Und dann der letzte Punkt, den finde ich auch total hilfreich. Schaffe dir Erinnerungshilfen, um Gottes Gegenwart besonders auch in Angstsituationen vor Augen zu haben. Wir wissen das ja, dass Gott immer bei uns ist, aber gerade wenn wir in Angstsituationen sind, fällt uns das dann gerade komischerweise nicht ein. Eine Mitarbeiterin bei uns, die hat mal eine Angststörung gehabt, weil sie mal erleben musste, wie, aber sie hat eine Angststörung gehabt und sie hat erleben müssen, dass sie einen Auslandseinsatz gemacht hat als junges Mädchen und in diesem Auslandseinsatz wurden in ihrem Bezirk, wo sie da lebte, also mit den anderen zusammen, ganz nah beieinander, wurde jemand erschossen. Da kamen nachts irgendwelche Rebellen und haben jemand erschossen. Und sie hat gar nicht gedacht, dass das so schlimm für sie jetzt auch wäre, also natürlich war das schlimm, aber sie hat das nie aufgearbeitet. Und dann kam plötzlich irgendwann Jahre später eine ähnliche Situation auf, wo wir das an der Bibelschule erleben mussten, dass jemand ermordet wurde, also nicht an der Bibelschule, sondern welche im Auslandseinsatz, manche kennen die Geschichte. Und plötzlich kamen ganz große Panikattacken und Angst, da kam plötzlich so eine Angststörung auf. Und sie hat dann gelernt, sie hat dann sich mit einer gläubigen Fachkraft getroffen und das aufgearbeitet. Und die musste zum Beispiel auch ganz langsam lernen, wieder überhaupt bereit zu sein, eine Schusswaffe zu hören. Also wenn man dann einen Film mit ihr geguckt hat, hat man den vorher durchgeguckt, ob da bloß nicht irgendwie eine Schusswaffe kommt oder ob da ein Gewehr zu sehen ist. Das konnte sie am Anfang nicht. Das hat sie nach und nach gelernt. Wir waren dann mal irgendwann in einem Museum und da hing dann in einem Raum, war das Jagdzimmer, und da hingen Gewehre. Und dann sagte sie, dann haben wir ihr das vorher gesagt, da kommt jetzt so ein Raum. Dann sagt sie, ja, mein Verlobter ist ja an meiner Seite, ich möchte mich dem jetzt mal stellen. Ich glaube, ich bin soweit. Also sie konnte im Fernsehen, sie konnte keine Nachrichten mehr gucken, weil dann kamen sofort wieder diese Panikattacken hoch. Und sie hat dann mir eine Sache gesagt, was ihr geholfen hat, unter anderem dann auch, war, also jetzt ist alles wieder okay mit ihr, aber was ihr geholfen hat, ist, immer wenn so Angstsituationen waren und wir wohnen halt, oder sie wohnte dann auch in der Nähe von so einem Schießplatz, also gar nicht so nah dran, aber das hallte halt. Und dann kamen manchmal diese Schüsse. Und dann hat sie gesagt, ich habe mir so ein Kästchen gemacht mit Versen, mit Bibelversen. Und da habe ich mir Bibelverse aufgeschrieben, die mich ermutigen. Und sofort, das ist jetzt schon so ein Ritual geworden, ein Reflex, sofort, wenn irgend so ein Angstgedanke hochkommt, dann greift sie dieses Kästchen mit den Bibelversen, nimmt einen Bibelvers raus und liest sich den vor und spricht sich den zu. Also sich Erinnerungshilfen schaffen, um Gottes Gegenwart besonders in Angstsituationen vor Augen zu haben. Ich habe das mal eine Zeit lang so gemacht, dass ich immer abends vorm Schlafengehen nochmal so den Tag reflektiert habe und in ein Buch reingeschrieben habe, eine Sache, für die ich dankbar bin. Weil ich den Blick auf das Positive lenken wollte und nicht auf all das, was schiefgegangen ist. Und dann bin ich mit diesem Gedanken eingeschlafen und nicht mit negativen Gedanken. Und das hat mir geholfen. Also sich so Rituale schaffen, bestimmte Lieder, die man dann hört. Oder was ich auch mal gehört habe, finde ich total genial, den Gedanken, stellt euch mal den Wecker. Stellt euch mal den Wecker für Montagmorgen 11 Uhr. Da seid ihr wahrscheinlich in der Schule, am Arbeiten, im Studium, keine Ahnung. Oder zu Hause mit den Kindern beschäftigt. Und dann klingelt plötzlich um 11 Uhr der Wecker und ihr fragt, was habe ich jetzt für einen Termin? Und dann erinnert ihr euch daran und sagt, ach ja, ich wollte mich daran erinnern, dass Gott hier auch noch da ist. Denn wir leben so unseren Alltag und Gott ist vollkommen ausgeklammert manchmal. Nur wenn es dann gar nicht mehr geht, dann rufen wir ihn an im Gebet. Aber sich immer wieder bewusst zu machen, ach, ich bin ja hier gar nicht alleine, ich schäle jetzt hier Kartoffeln und Gott ist mit dabei. Ich bin jetzt hier gerade eine Präsentation am Vorbereiten und Gott ist mit dabei. Ich bin jetzt gerade im Deutschunterricht und es macht keinen Spaß, aber Gott ist dabei. Einfach sich das so vor Augen zu führen. Oder ich bin vielleicht gerade in einer Angstsituation, aber Gott ist dabei. Mut ist Angst, die gebetet hat. Gott ist dabei und ist nur ein Gebet weit entfernt. Und ihr sollt euch jetzt mal fast zum Abschluss dieser Einheit diesen Vers aufschreiben. Und zwar aus Jesaja 41, Vers 10, auf der Innenseite rechts. Und da hieß es ja, dass Gott zu euch spricht, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Jetzt schreibt das mal umgekehrt auf, als würdet ihr reden. Schreibt mal, ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Ich habe keine Angst, denn du bist mein Gott. Du stärkst mich, ja, du hilfst mir, ja, du hältst mich mit der Rechten deiner Gerechtigkeit. Ich hätte euch eine Zeile mehr geben müssen dafür, das passt nicht ganz drauf, bei mir zumindest nicht. Also schreibt das mal in dieser Perspektive auf, um euch bewusst zu machen, ich kann das in Anspruch nehmen. Jesus hat es mir gesagt, er hat es mir zugesagt und ich kann das für mich in Anspruch nehmen. Also Jesaja 41, Vers 10, ich weiß nicht, ob jetzt jeder eine Bibel hat, sonst guckt zu zweit raus. Jesaja 41, Vers 10 und fangt nicht an mit, fürchte dich nicht, sondern ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Und führt das mal sofort und schreibt diesen Vers mal ab. So, und jetzt möchte ich, dass ihr Folgendes macht, dass ihr dieses Gebet mal, dass ihr das mal als Gebet nehmt und es Gott gegenüber aussprecht. Und denkt mal vor an das, was euch gerade vielleicht so beschäftigt, was euch belastet, was euch Not macht. Und sagt dann diesen Vers, ich fürchte mich nicht, denn du bist mein Gott. Sprecht Gott praktisch das Vertrauen aus. Ihr dürft auch gerne sagen, ich will mich nicht fürchten. Genau. Oder ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist ja beides in uns drin. Aber sprecht dieses Gebet mal, jeder still für sich vor Gott aus. Und ich spreche dann noch zum Abschluss im Gebet und habe dann noch einen kleinen Nachtrag. Okay, wir werden still und jeder kann das Gebet für sich sprechen. ja, Vater im Himmel, wenn du so etwas sagst, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, dann ist das ja nicht so dahergesagt wie, es wird schon alles gut, sondern da ist da eine Macht dahinter, deine Allmacht. Und dann meinst du jedes Wort, so wie du es sagst. Und deswegen dürfen wir das in Anspruch nehmen. Und deswegen wollen wir uns nicht fürchten, denn du bist bei uns. Weil du uns mit der rechten Hand deiner Gerechtigkeit stärkst, weil du uns hilfst, weil du da bist. Deswegen wollen wir dir vertrauen und wollen uns nicht ängstigen. Aber du weißt auch, dass wir das wollen aus tiefstem Herzen und das Vollbringen oft nicht schaffen. Und so dürfen wir aber auch wissen, dass du zugesagt hast, dass du das Vollbringen auch bewirkst und sogar das Wollen, weil selbst das ist manchmal nicht da, weil wir wissen, wenn wir dagegen ankämpfen wollen, dann kostet das Kraft und das ist anstrengend und das wollen wir manchmal schon gar nicht. Und so musst du auch das Wollen schenken und willst es und willst auch das Vollbringen schenken. Danke, dass du stärker bist als alle unsere Ängste. Danke, dass du stärker bist als all das, was uns bedroht. Und danke, dass du bei uns bist in all deiner Allmacht. Amen. Mut ist Angst, die gebetet hat. Ich fand noch so eine kurze Episode schön, die erzählt wird von Friedrich von Bodelschwingen oder die er selber erzählt in einer Predigt, eine Anekdote aus seiner Kindheit. Irgendein beängstigendes Geräusch weckte ihn und seine kleine Schwester auf. Bald hielten sie es nicht mehr aus vor Angst. Sie beschlossen, den aus ihrer Sicht äußerst unheimlichen Weg durch zwei völlig dunkle und kalte Räume in das Zimmer ihres Vaters zu gehen. Sie tasteten sich durch und waren sehr getröstet, als sie ins Helle und zum Vater kamen, der sie freundlich empfing und fragte, was sie wollten. Zu dir kommen, das war alles, was ihnen noch einfiel. Was heißt beten? Fragt Bodelschwing dann und antwortet, beten heißt, sich aus der Angst der Welt aufmachen und zum Vater gehen. Beten heißt, mitten durch die Kälte und Finsternis hindurchwandern und zum Vater gehen. Ein Vater, der uns bedingungslos liebt, ein Vater, der allgegenwärtig ist, der stärker ist als alles, was uns bedroht. Ein Vater, der mit uns ist in unserer Not. Mut ist Angst, die gebetet hat.